Gut, ist es schon soweit?
Ja.
Ja, es ist schön, dass ihr da seid, um etwas über OOP-Server zu erfahren. OOP-Server ist ein kleines Python-Produkt, das ich selber geschrieben habe und mit dem Web Application Server Soap. Das Ganze ist ein Dokumenten-Workflow-System, also eine Mischung aus einem Dokumentenmanagementsystem und einem Workflow-System. Und ich selber finde es eigentlich recht interessant. Das ist aber bloß ein kleines Framework. Also das ist jetzt nicht eine eierlegende Wollmilchsau, die jetzt alle Probleme auf einmal löst, sondern es ist ein kleines System, was dann für Kunden spezifisch angepasst werden kann, weil jede Firma hat andere Metainformationen, möchte sie ihre Daten anders strukturieren. So, kurzer Überblick. Erst eine Einleitung. Dann zeige ich OOP-Server aus Nutzersicht. Dann gehe ich kurz auf die Programmiersprache Python ein. Ich denke mal, die meisten haben selber noch nicht mit Python programmiert. Das ist eine recht schöne Programmiersprache. Dann erzähle ich etwas über den Web Application Server Soap. Am Schluss über OOP-Server. Und am Ende ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Also der Vortrag ist ein bisschen pragmatisch. Ich habe jetzt hier keine PowerPoint-Präsentation oder ähnliches. Aber ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Zielgruppe erstmal des Vortrags. Also einerseits Leute, die vielleicht selber ein Dokumenten- oder Workflow-System einsetzen wollen, sozusagen die Manager, die es aber nicht selber programmieren wollen, sondern programmieren lassen. Dann Personen, die mehr über Soap erfahren wollen. Und die dritte Zielgruppe sind Leute, die sich für dieses Spezielle eben interessieren, für den OOP-Server. Entsprechend ist der Vortrag gegliedert, also der erste Teil ist ganz einfach, man sollte bloß wissen, wie man mit einem Browser umgeht. Gehe ich dann mal davon aus, dass das hier jeder kann. Der zweite geht dann schon ein bisschen ins Detail. Der zweite Teil, da sollte man etwas HTML kennen, wissen, was CGI ist und schon in mindestens einer Programmiersprache programmiert haben. Und der dritte Teil ist dann über OOP-Server. Da sollte man eben dann keine Berührungsängste haben, mal ein kleines bisschen Quelltext sich anzuschauen in der Programmiersprache, die man vielleicht noch nicht kennt. Erstmal, wir sind ja auf dem Linux-User-Group-Tag, ein bisschen was Persönliches dazu. Also 2001 wurde ich mit dem Studium fertig und hatte davor mit mehreren Methoden entwickelt, dynamisch HTML-Seiten zu erstellen. Ein Hydra, Cocoon, Perl-Skripte, PHP, Java Server Pages, Java Server Flats, XSLT. Auch durch meine Diplomarbeit bin ich mit den verschiedenen Technologien in Berührung gekommen. Und irgendwie sagten mir die alle nicht zu. Irgendwie hatten alle ihre Kanten und Macken. So dass ich mich dann entschieden habe, noch weiter rumzuschauen, was es eben noch anderes außer dieser Java-Welt gibt. Und dann bin ich bei Python und dem Web Application Server Soap gelandet. Das Schöne war, ich hatte nach dem Studium eben ein bisschen Zeit, die man eben braucht, um in sich solche komplexen Themen einzuarbeiten. Gut. Kurze Begriffsdefinition. Was ist eigentlich ein Workflow? Workflow ist, wie der Name eben Englisch. Wenn man es auf Deutsch übersetzt, könnte man Arbeitsablauf dazu sagen. Ein typischer Arbeitsablauf ist zum Beispiel, man hat einen Posteingang, da kommt ein Brief oder ein Fax in das Geschäft hinein, in die Firma, und dann wird es dort bearbeitet, sortiert, vielleicht anderen Mitarbeitern zugeleitet. Die bearbeiten diesen Vorgang und am Schluss wird daraus wieder ein Postausgang. Post heißt jetzt nicht unbedingt Papier, könnte auch eine E-Mail oder was Ähnliches sein. Das ist eben ein ganz einfacher Workflow. Dann Soap ist wie gesagt ein Web Application Server, Python ist die entsprechende Programmiersprache und OOP Server ist das von mir entwickelte Produkt. OOP Server nun aus Nutzersicht. Gut, das Linux-Tag ist super, ist noch aus dem Workshop, den wir heute Morgen hatten, da haben wir damit ein bisschen gearbeitet. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch der Meinung seid. So, wir sehen hier die Startseite, links oben ist der Benutzer, also ich bin im Moment als Benutzer Thomas angemeldet, rechts oben die Uhrzeit, die jetzt leider nicht ganz stimmt, und hier oben kommt man dann immer wieder zur Startseite zurück. Dann kurz die Einleitung, in OOP-Server ist eine kleine Dokumentation, wie das System funktioniert. Hier werden die wichtigsten Systemkomponenten vorgestellt. Also der Arbeitskorb, die Idee ist nicht neu, also aus anderen Workflow-Systemen übernommen. In dem Fall aus Ad Enterprise. Das war so vor rund 2 Jahren, habe ich mit diesem System gearbeitet. Da haben wir uns eben einfach dieses ganz einfache System sozusagen geklaut. Hat einen Arbeitskorb, das ist so ähnlich wie die Inbox bei der E-Mail. Also ich habe einen Posteingang, da kriege ich meine E-Mail rein. Und ich kann dann in diesem Arbeitskorb die Dokumente bearbeiten und an andere weiterleiten. Im Gegensatz zu der E-Mail hat man hier den großen Vorteil, dass ein Dokument in mehreren Posteingängen gleichzeitig sein kann. Also ich kann ein Dokument mehreren Mitarbeitern hinschicken und wer als erstes dieses Dokument dann bearbeitet, bearbeitet dieses Dokument und schickt es dann gleich wieder weiter. Das wäre bei E-Mail nur über IMAP möglich. Und man kann auch schlecht bei E-Mail jetzt Metainformationen noch mit hinzugeben, dass man wirklich sagt, Schlagwörter sind zum Beispiel eben für dieses Dokument Linux-Tag und als zweites Schlagwort ist Projekt B und als drittes Schlagwort vielleicht wichtig. Das lässt sich bei einer E-Mail-Lösung nicht realisieren. Jetzt zum Objekt. Objekt ist den meisten vielleicht bekannt aus der Programmiersprache. Hier in diesem Fall verstehe ich daraus ein Objekt mit Metainformationen und Dateianhängen. Das ist das Basisobjekt von OOP-Server und dieses Objekt wird dann eben an die verschiedenen Mitarbeiter weitergeleitet. Zu den Metainformationen. Diese Metainformationen werden vom Softwareentwickler in Zusammenarbeit mit den Anwendern bzw. dem Auftraggeber strukturiert. Und OOP-Server selber gibt eigentlich keine Metainformationen vor, weil jeder Kunde andere Metainformationen hat. Einer möchte vielleicht ein Warenwirtschaftssystem mit integrieren, da hat er die Waren-ID, der andere möchte Kunden-IDs, deshalb gibt dieses Framework selber hier gar keine Metainformationen vor. Anhänge, hier lässt sich mit allen Anhangstypen arbeiten, die in eine Datei reinpassen. EDVler wissen jetzt gleich, da gibt es ein Problem mit HTML. Aber ansonsten die normalen Office-Dateien, also Microsoft, Word, Excel, OpenOffice-Dateien, selbst Bilddateien wie GIMP oder so, kann man hier in diesem System verwalten. Jetzt zu dem Workflow. Der Workflow selber wird mittels der Programmiersprache Python programmiert. Und ebenfalls wie bei den Metainformationen sind die Workflows in den Firmen so unterschiedlich, dass man hier keine Workflows vorgeben kann. Es ist sozusagen bloß die entsprechende Schnittstelle da, wo dann bei der Implementierung der entsprechende Workflow hinterlegt wird. Gut, dann gibt es noch den Upload-Client. Das ist eine kleine Windows-Anwendung, weil das System ist eigentlich so entwickelt, dass es wirklich sehr anwenderfreundlich ist. Also es gibt zwei Benutzergruppen, das ist einmal die Softwareentwickler, die damit das System programmieren und den Anwender. Und der Anwender sollte das System möglichst leicht bedienen können. Und da hat man natürlich, die meisten wissen wahrscheinlich, wenn man im Web versucht, irgendein so ein Dokumentenmanagementsystem zu entwickeln, hat man das Problem, wenn ich jetzt hier oben in einem Webserver eine Word-Datei habe, müsste ich die ja erstmal nach ctemp oder nach irgendwas anderes runterladen, da bearbeiten und dann aus ctemp per HTTP-Upload wieder hochladen. Für euch ist das wahrscheinlich alles kein Problem, aber eben es ist nicht sekretärinnenfreundlich. Und deshalb der Upload-Client, der im Hintergrund mitbekommt, dass die Datei sich geändert hat und dann die Datei eben zum Server hochlädt. Dann zur Suchmaschine, zum Dokumentenmanagement-System gehört natürlich, dass man suchen kann. Das ist in diesem Fall mit Z-Katalog implementiert und man kann strukturiert nach Metainformationen suchen. Zum Beispiel suchen wir alle Objekte, die das Schlagwort Hans oder Baustelle haben. Oder man kann direkt nach den Textinhalten suchen. Bei den Textinhalten wird im Moment Microsoft Word und das ASCII-Textformat unterstützt. Aber es wäre leicht möglich, dann noch andere Dokumentenformate wie PDF oder OpenOffice zu unterstützen. Der letzte Baustein ist die Internationalisierung. Also OOP-Server ist im Moment in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Und die Internationalisierung ist eben so ausgelagert, dass man das jetzt auch in Französisch oder Spanisch dem Benutzer darstellen könnte. Jetzt hat sich vielleicht der eine oder andere gefragt, für was OOP-Server steht. OOP kennen sicherlich einige. OOP steht ja eigentlich für objektorientierte Programmierung und es ist auch genau eben, worum es hier geht. Es ist ein Server, der nur objektorientiert programmiert ist. Also im Hintergrund wird keine relationale Datenbank verwendet. Und das ist eigentlich auch der große Unterschied jetzt zwischen OOP-Servern und anderen Lösungen, wie PHP GroupWare oder ähnlichen Projekten. Die speichern ihre Daten eigentlich durchgehend in relationalen Datenbanken oder teilweise in LDAP-Ordnern. Und hier wird direkt eine objektorientierte Datenbank im Hintergrund verwendet, sodass ich mich um das Speichern der Daten dann eigentlich überhaupt nicht mehr kümmern muss. Das ist für den Endanwender ganz egal, den interessiert das nicht, aber für den Entwickler ist es interessant, weil man wirklich möglichst schnell von A nach B kommt. Man braucht sich ja nicht um OR-Mapping oder ähnliches kümmern. Man kann direkt in der Datenbank, in der Objektdatenbank arbeiten. Und nochmal eine kurze Auflistung, was für Metainformationen möglich wären, zum Beispiel Kostenstelle, Produkt-ID eines Warenwirtschaftssystems, E-Mail-Adresse, die vielleicht bei Veränderungen des Objekts benachrichtigt werden soll, oder Kunden-ID. So, und jetzt wollen wir das System mal selber benutzen. Es ist recht schlicht gehalten, wir erstellen einfach mal ein Objekt. So. Na, ist nicht so besonders gut zu sehen. Also links oben ist die Workflow-Komponente. Wir haben verschiedene Systeme angeschaut, um Workflows zu implementieren. Da gibt es zwei größere Projekte, die versuchen, Workflows in SOAP zu realisieren. Bloß die sind irgendwie zu umständlich, zu kompliziert und machen einfach nicht das, was wir wollten. Darum haben wir eine ganz einfache Lösung uns überlegt. Es gibt eine Funktion, die heißt getAction. Entsprechend des Zustands des aktuellen Objekts werden dann die Aktionen zurückgegeben, die jetzt im Moment möglich sind. Der Benutzer kann eine Aktion dann auswählen und die dann ausführen. Gut, das wollen wir aber jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal Schlagworte vergeben. Wir sagen zum Beispiel, es geht jetzt hier um den Linux-Tag und das ist natürlich alles sehr wichtig. Wir können noch einen Titel hinzugeben. Irgendwas Schönes. Sonnenschein. Und wir speichern unsere Änderungen. Und wenn wir jetzt in unseren Arbeitskorb gehen, in den Arbeitskorb kommt man immer hier links oben, sieht man, dass hier, Beamer ist riesig. Ja, wenn wir in den Arbeitskorb reinschauen, sehen wir eben das Objekt, das wir gerade eben erstellt haben. Objekt mit der ID Nummer 16. Hat die Schlagwörter wichtig Linux-Tag, keine Dateianhänge und der aktuelle Besitzer ist der Herr Thomas. Jetzt können wir aus dem Arbeitskorb dieses Objekt wieder bearbeiten und es mal weiterleiten. Objekt versenden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, es an mehrere Benutzer weiterzuleiten. Im Moment sind es bloß einzelne Benutzer möglich, man könnte hier aber auch Benutzergruppen zusammenfassen, so eine Art Verteilerlisten. Wir sagen, das soll man zum Herrn Scott, das ist nämlich ein Engländer, der sieht es bloß dann auf Englisch und vielleicht noch auf den Herrn Thorpe und ich selber mag es nicht mehr. Sag ausführen. Objekt 16 ist nun im Arbeitskorb von Herrn Thorpe und Herrn Scott. Und wenn ich in meinen Arbeitskorb hineinschaue, ist eben dieses Dokument nicht mehr da. Und was man jetzt hier verstehen sollte, ist, dass nicht die Dokumente Kopien weiter gesendet werden, sondern es wird immer, das Objekt bleibt eigentlich da, wo es ist. Wenn wir uns so ein Objekt hier anschauen, die URL ist auch recht einfach zu verstehen. Es gibt oben Objects und dann gibt es für jeden Eintrag ein Objekt und das Objekt bleibt immer an dieser einen Stelle. Es wird bloß geändert, die Metainformation aktueller Besitzer. Jetzt habe ich eben Katja, Scott und Thomas eingetragen und das ist eben dieses System, dass man jetzt direkt einer von denen, der jetzt das Dokument hat, nimmt sich das und bearbeitet es dann gleich weiter. Eben nicht wie bei einer E-Mail. Es werden keine Kopien gemacht. Gut. Dann wollen wir mal suchen. Wir haben ja gerade ein Dokument angelegt. Jetzt suchen wir uns mal alle Dokumente raus, die wichtig sind. Und sehen, im Moment ist bloß ein Dokument wichtig. Das lässt sich natürlich jetzt auch kombinieren, dass ich sage, gib mir alle die zum Linux-Tag gehören. Und zum Linux-Tag gehören zum Beispiel mehrere. Also ich hoffe, Sie haben den Eindruck, das System ist einfach, weil das ist nämlich auch Sinn und Zweck der Sache. Das ist wirklich das Grundsystem recht einfach zu bedienen und man kann dann für den Kunden entsprechend die Anpassungen machen, dass das System dann entsprechend so wird, wie der Kunde es haben möchte. Man kann die Listen bearbeiten, weil die meisten haben wohl mit dem Linux-Tag nichts zu tun, wenn man so in die Wirtschaft reinschaut. Und einer findet vielleicht Twitter noch sehr interessant, dann kann man das hinzufügen. Und wenn jetzt jemand mit gar nichts mit Kunden zu tun hat, kann er das dann natürlich entsprechend wieder rauslöschen und so die möglichen Schlagworte entfernen. Und diese Objekte, die Sie jetzt, dieses eine Objekt, das Sie hier sehen, ist das Demo-Objekt. Das hat diese eine Schlagwortliste. Man könnte jetzt aber auch mehrere Schlagwortlisten einführen. Man könnte auch sagen, es gibt eine Schlagwortliste, wo dann eben bloß nur eine Auswahl möglich ist. Zum Beispiel, wenn man das Wichtige jetzt rausnimmt und eine eigene Metainformation Priorität zum Beispiel einführt, kann ein Objekt natürlich nur eine Priorität haben. Es kann wichtig, unwichtig oder mittelwichtig sein. So. Projekt A ist sowas ähnliches wie Mean View in der relationalen Datenbank. Das ist eine vorgefertigte Abfrage. Die zeigt mir alle die Objekte an, die dem Projekt A zugeordnet sind. Gut. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Objekt Nummer 2 raussuchen, gibt es nämlich noch eine Sache, was bei sonstiger E-Mail-Kommunikation auch nur sehr schlecht möglich ist. Man kann bei so einem, wenn man jetzt so einen Ad-Hoc-Workflow einfach per E-Mail macht, in der Mailingliste oder ähnlichen, kann man dann schlecht nachvollziehen, wer, wen, wann, was weitergeleitet hat. Und hier werden die Veränderungen protokolliert. Man kann den Verlauf einsehen. Man sieht hier erst das Alte, dahinter das Neue. Also alt war zum Beispiel kein Keyword, dann wurde das Projekt hinzugefügt. Und dann hier heute Morgen wurde der Titel geändert zur Demo-Objekt FFF. Jetzt gehen wir mal zurück und ändern das vielleicht ändern den Titel, führen das aus. Schauen uns danach den Verlauf ein und sehen, der Nutzer Thomas hat den Titel von FF zur Sonne geändert. Genau, jetzt zur Internationalisierung. Ich logge mich mal als Benutzer Thomas aus. Sehe, das mit Linux-Tag ist super, das ist jetzt noch vom Workshop. Aber wir sehen links die Seite hier, jetzt auf Englisch, Introduction, Download, Upload Client, Create New Object. Jetzt sehen wir, hat sich ein englischer Benutzer an das System angemeldet und er sieht dann die entsprechenden Ausgaben auf Englisch. Am Schluss sehen wir auch, wie das realisiert ist, das ist eigentlich recht einfach. Gut, und von dem Upload Client habe ich schon was erzählt. Ich wollte jetzt hier nicht am Linux-Tag als Nestbeschmutzer dastehen und mit dem Windows-Rechner den Upload-Client zeigen. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, habe ich ja erklärt, wie das funktioniert. Gut. Der nächste große Abschnitt vom Vortrag ist Python. Das ist die Programmiersprache, in der SOAP entwickelt ist und dementsprechend auch der OOP-Server. Und wenn man jetzt sich überlegen, ja, wie toll oder was kann denn alles der OOP-Server? muss ich natürlich ehrlich gesagt zugeben, das ist bloß ein Bruchteil von mir. Also das meiste ist eigentlich von der Programmiersprache Python. Die bietet einem so viele Möglichkeiten, dass es eigentlich unglaublich ist. Ich bin recht froh, diese Programmiersprache kennengelernt zu haben. Und davon auch ist nur ein kleiner Teil von dem OOP-Server, selbst von Taub und von mir ist eben der kleinste Teil. Das muss man natürlich ehrlich zugeben. Kurz zu Python, es ist eine leicht zu lernende, objektorientierte Programmiersprache. Es gibt, wie das bei so interpretierten Sprachen üblich ist, Datentypen wie List- und Hash-Tabellen. Die Syntax ist recht einfach und einige schöner als in Perl, besonders bei objektorientierter Programmierung. Das war nämlich auch die Sache, warum ich zu Python gewechselt bin. Ich habe versucht, in Perl was objektorientiert zu programmieren und bin einfach an die Grenzen gestoßen, habe da nicht mehr durchgeblickt. Das Witzige war, dass dann der Emacs-Editor, er hatte einen Perl-Modus und selbst der hat dann falsch eingerückt. Dann habe ich mir gedacht, wenn der Emacs-Modus das nicht mehr versteht, dann ist es klar, dass ich es auch nicht mehr verstehen kann. Da suche ich mir doch eine Programmiersprache, in denen das ein bisschen schöner gelöst ist. Python ist plattformunabhängig. Es läuft auf Windows, Mac und Unix. Ist wie gesagt interpretiert. Und falls Teile eben zu zeitkritisch sind, kann man diese in C optimieren. Und es existieren sehr viele Module. Ein paar wollen wir uns vielleicht noch anschauen. Kurzer Vergleich zu anderen Programmiersprachen. Also ich habe mit Java entwickelt davor, fand eigentlich Java recht schön. Bloß man sollte bei Java bedenken, dass es eigentlich nicht wirklich frei ist. Also Java ist immer noch von Sun und Sun passt auch darauf auf, dass Java weiterhin von ihnen ist. Und wenn sie das kostenlos im Internet runterladen, dann ist es eigentlich eine Art Freeware, aber es ist nicht wirklich frei. Und da es auch bei Java verschiedene Implementierungen gibt, verschiedene Compiler, verschiedene Interpreter, gibt es immer wieder Probleme und denke mir, das gefällt mir eben persönlich Python besser. Kurz zu C. C ist rasend schnell in der Ausführung. Die Entwicklungszeit selber ist jedoch sehr langsam, sodass ich, wenn ich jetzt selber ein Problem habe, das nicht freiwillig in C lösen würde, außer es ist wirklich betriebssystemnah, dass ich irgendwie eine Kernel-Funktion habe oder was ähnliches oder die Aufgabe recht zeitkritisch ist. C++ halte ich für noch umständlicher als C. Und wie Perl, wie schon gesagt, ist eine tolle Programmiersprache, man kann damit vieles machen, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, schaut man den Quelltext dann nach einem halben Jahr, also ich schaue ihn dann nicht mehr gerne an. Gut. Die vielen von den Bibliotheken will ich kurz ein paar aufzählen, das sind reguläre Ausdrücke. HTTP zum Beispiel, POP3, SMTP, XML. Dafür gibt es entsprechende Bibliotheken. Die Syntax ist schön einfach. Und bei Python werden die Blockstruktur nicht durch geschweifte Klammern angegeben, wie das bei C oder Perl ist, sondern es wird durch die Einrückung gemacht. Dadurch wirkt der Quelltext wirklich sauber und jeder ist gezwungen, dieser Einrückung auch zu folgen. Dann sind keine Segmentation-Faults möglich, wie das bei C oder C++ ist. Man kriegt gleich ein Stack-Trace mit Zeilennummer, wo der Fehler ist. Das macht die Entwicklung rasend schnell. Was auch noch ganz schön ist, sind keine Make-Files nötig. Bei Java braucht man das ja noch. Und das System ist ganz einfach. Man hat ein Python-Skript mit der Endung .py, das ist eine Textdatei. Der Interpreter führt diese Datei aus und speichert die dann als Bytecode ab. Das ist dann .pyc und beim nächsten Mal wird geschaut, hat sich die Quelltextdatei geändert. Wenn sich die nicht geändert hat, dann nimmt er den vorkompilierten Bytecode und führt diesen dann aus. Dadurch sind Makefiles oder ähnliches nicht nötig. Und noch eine andere Sache, die wirklich super ist, die Python Newsgroup, die englische Complang Python, die ist sehr anfängerfreundlich, also man kann die blödesten Fragen stellen. Es gibt immer einen, der darauf freundlich antwortet und irgendwie eine Lösung findet. Jetzt zu Taub. Ketzerische Aussage, hat man Webanwendungen nicht am schnellsten mit PHP und MySQL zusammengeschustert? Gewisserweise ja, gewisserweise nein. Wenn man jetzt richtige Probleme hat, die ein bisschen komplizierter sind, die von der Logik nicht einfach sich auch in Tabellenstrukturen in einer relationalen Datenbank abbilden lassen und man vielleicht objektorientiert programmieren möchte, dann fliegt einem das PHP recht schnell um die Ohren. Deshalb eben Taub, ein objektorientierter Application Server. Objektorientiert, das ist eine Art zu programmieren. Es gibt Klassen. Von diesen Klassen gibt es Instanzen. Und man kann diese Klassen auch noch vererben, sodass die Kindklasse die Methoden der Elternklasse erbt. Das heißt Objektorientierung in drei Sätzen. Ich denke mal, entweder man kennt es oder man hat es dann auch nicht verstanden. Also Open Source. Quelltext ist frei verfügbar. Man darf den Quelltext modifizieren und weitergeben. Und Web Application ist eben ein Server, der dynamisch HTML-Seiten erstellt und außerdem noch eine Datenbankanbindung bereitstellt. Der ZOAP Webserver besteht aus folgenden Bausteinen. Der Webserver ist ein eigener Webserver. Man kann aber auch über Apache oder IIS ansprechen. Es gibt ein Webinterface, um mit dem Browser ZOAP zu administrieren. Es gibt Python-Produkte, die dann am Server selber programmiert werden. Und das nächste ist eigentlich das große Ding, das ist die ZODB, das ist die objektorientierte Datenbank, in der ZOAP seine Dateien speichert. Per Default ist es einfach eine ganz große Datei, data.fs, und da drin werden die Objekte hineinserialisiert und wieder herausserialisiert beim Request. Datenbank, wenn man eine bestehende relationale Datenbank hat, kann man die anbinden und es werden eigentlich fast alle relationalen Datenbanken von Python unterstützt. Es gibt solche Art PHP-Alternativen, DTML und so Page Templates, und man kann, wie wahrscheinlich im vorhergehenden Vortrag schon erklärt, mit FTP, WebDAV und XML-RCC auf den Webserver zugreifen. Man kann zur Benutzerverwaltung NT, Unix oder eben die normale ZOAP-Benutzerverwaltung verwenden, und selbst ZOAP läuft unter Unix und Windows. Gut, jetzt muss ich aber gleich eins vorweg schicken: Misserfolge. Also ich war von ZOAP sehr begeistert, habe aber noch lange gebraucht, um das eigentlich machen zu können, was ich machen möchte. Das liegt daran, dass wenn man die ZOAP-Dokumentation so liest, von vorne nach hinten, wird man eigentlich erstmal angehalten, Technologien zu lernen, die ich persönlich eigentlich nicht besonders gut leiden kann. Das ist Acquisition, ZOAP Page Template, Z-Classes und DTML. Und man spart sich eine Menge Ärger, wenn man eigentlich gleich diese Kapitel überspringt. Dann noch ein Misserfolg, das ist mit dem WebDAV, wurde ja schon angesprochen. Hört sich alles ganz toll an. Ich habe hier einen Web-DAV-Server, da kann ich mit dem Microsoft Office drauf zugreifen und im Web-Ordner da meine Sachen speichern, und dann wird es auch noch am Ende mit Volltextrecherche durchsucht. Das läuft aber leider nicht stabil. Deshalb habe ich hier für den OOP-Server eine andere Lösung gefunden mit dem Upload-Client. Und meine Lösung für diese Misserfolge war eben, Python-Produkte zu schreiben, anstatt per Webbrowser irgendwie das ZOAP zu programmieren. Kurz noch eine Sache zur Skalierbarkeit. ZODB ist diese Objektdatenbank, und das Faszinierende ist, dass man diese Objektdatenbank auf mehrere Rechner verteilen kann. Das sind nicht nur Replikationen, sondern es ist auch wirklich eine direkte Lastverteilung. Natürlich hat man natürlich die zwei Dinge, die dann immer kommen. Also man hat eine höhere Ausfallsicherheit und auch eine bessere Performance. Und ich selber habe damit noch nicht praktisch gearbeitet, weil ich solche großen Installationen noch nicht gemacht habe. Aber es ist immer spannend, auf der Mailingliste zu lesen, was für große Installationen da existieren. Jetzt zu dem letzten Teil, zur Implementierung von OOP-Server. Wie gesagt, die Zielgruppe von OOP-Server sind Softwareentwickler. Es ist kein fertiges Produkt, was man in der Firma einsetzen kann, ohne sich auszukennen. Aufbau von OOP-Server, das ist eine Erweiterung von ZOAP, eben ein Python-Produkt. Und es dient der Dokumentenverwaltung, und diese gibt es eben nicht von der Stange. Die müssen zusammen mit dem Kunden und einem Softwareentwickler zusammen spezifiziert werden. Vielleicht hat der ein oder andere mit dem Content Management Framework von ZOAP schon gearbeitet. Hier ist ein ganz anderes Herangehen. Also aus meiner Sicht gibt es zwei ganz verschiedene Benutzergruppen. Es gibt einerseits einen Softwareentwickler, der programmieren kann, und es gibt einmal den Nutzer, der die Sache anwendet. Und dementsprechend ist der OOP-Server aufgebaut. Es gibt denjenigen, der den Quelltext verwaltet und dort dann arbeitet. Und es gibt den Nutzer, der das System einsetzt. Und beim Content Management Framework, das ist wie bei den Content Management Systemen eben üblich, wird davon ausgegangen, dass man eine Vielzahl von Redakteuren hat. Dass man dann 40, 50 Redakteure hat und die dann alle Inhalte reingeben und da auch dann kleine Skripte noch mit reinbauen wollen. Und das ist, denke ich mal, nicht mein Einsatz, weil ich sehe das aus der Praxis. Es gibt eben die Softwareentwickler und es gibt die Leute, die das System einsetzen. Dann noch eine Sache, eben dieses DTML und dieses ZPT. Ich habe damit anfangs auch gearbeitet und festgestellt, dass es eigentlich sich nicht lohnt, darin einzuarbeiten, weil man dann wieder auf der Ebene von PHP ist. Deshalb jetzt hier so eine Standardfunktion, wie sie zum Beispiel aussehen könnte. Meine Methode ist es, direkt alles in Python zu schreiben. Man sieht hier jetzt oben die Methode foo. Def heißt, hier kommt eine Funktionsdefinition. Self ist der Sys-Pointer wie in C++. Und hinten kommt dann Datalist, kommt irgendeine CGI-Variable, die man dann zum Beispiel über ein Formelement übergeben könnte. Und jetzt der Aufbau so einer Funktion ist immer der gleiche. Man hat set, das ist eine Liste. Set, weil ich es am Schluss mit Return wieder zurückgebe. Da tue ich den Standard-Header rein. Da schreibe ich dann meinen HTML-Quelltext rein. Tue dann hier vielleicht noch eine Tabelle erstellen, den Standard-Footer. Und sage ich Return String.join, also mache mir aus dieser Liste einen einzelnen String und gebe die an den Browser zurück. Das ist schön pragmatisch und ist, finde ich, die schnellste Lösung, um von A nach B zu kommen. Kurz zur API. OOP-Server gibt es normalerweise eine Instanz. Zu diesem OOP-Server gibt es dann mehrere OOP-Objekte. Und zu einem OOP-Objekt gibt es dann mehrere Anhänge, mehrere Dateien. Versuchst du mal größer zu machen? Gut. Vorhin wurde ich eben schon darauf angesprochen, wie wird der Workflow, wie kann man den Workflow in so einem SOAP-System realisieren? Und die Systeme, die da eben existieren, die bestehenden Algorithmen und Produkte sind zu unausgereift und auch funktionieren nicht so richtig. Es sind einfach zu bloated, würde man einfach sagen, zu aufgebläht, zu umständlich. Und eigentlich kann man den Workflow ganz einfach machen. Eben, man hat eine Funktion getActions. Dort gebe ich dann zurück, was im Moment dann möglich ist. Das zeige ich oben in der Auswahlliste an und ein entsprechendes Zustand geht es weiter. Dann gibt es zum Beispiel solche Grundfunktionen wie send, das heißt, es wird die aktuellen Benutzer werden geändert. Zum Verlauf und zur Protokollierung gibt es oop-object.save, da wird dann entsprechend die History erstellt, die wir vorhin gesehen haben. Oder es gibt diese Preview-Methode, row.html deshalb, weil man zum Beispiel im Arbeitskorb und in dem Suchergebnis hat man ja jedes Mal die gleiche Anforderung. Man möchte von dem Objekt eine Voransicht in einer Zeile haben. Das macht diese Funktion row.html. Die wird dann von der Suchfunktion aufgerufen und für jedes einzelne Objekt dann diese Zeile angezeigt und man sieht den Arbeitskorb. Man kann das ja nochmal an einem Beispiel zeigen. Also hier in der Inbox wird für jede Zeile row.html aufgerufen. Wenn ich suche, wird dann hier entsprechend auch die gleiche Funktion aufgerufen. Noch eine grundlegende Funktion ist op-server-search. Und für diejenigen, die mal mit SOAP programmieren wollen, die werden irgendwann feststellen, dass sie ein Problem haben mit ihrer Versionierung. Jetzt haben sie Objekte schon erstellt, die laufen vielleicht schon beim Kunden, jetzt wird der Quelltext geändert und jetzt erstelle ich nochmal Objekte. Jetzt habe ich zwei grundlegend verschiedene Objekte in meiner Datenbank, welche, die mit der alten Version erstellt worden sind und welche, die ich jetzt mit der neuen Version erstellt habe. Deshalb muss ich irgendwie einen Mechanismus haben, um die Objekte, die vor der Quelltextänderung erstellt worden sind, zu aktualisieren. Das macht man hier, also mache ich in dem Fall mit object.refresh. Wie gesagt, Refresh-Methode muss man dann halt für jedes Update selber die Änderungen reinschreiben. Wenn zum Beispiel kommt eine neue Metainformation hinzu, es kommt zum Beispiel die Metainformation, mir fällt jetzt nur Wetter ein, also wie das aktuelle Wetter ist oder irgendwas. Und alle Objekte sollen eben als Default haben, es regnet. Dann könnte man in dieser Objekt-Refresh-Methode für alle Objekte diese Metainformation setzen. Gut, noch kurz was zur Programmierung selber. Wer selber Software entwickelt, hoffe ich, arbeitet auch damit, mit Unit-Tests und Assertions. Also wenn man sich den Quelltext anschaut, an mehreren Stellen werden eben Assertions gemacht. Ich teste, ob mein Objekt im Moment konsistent ist. Wenn es nicht konsistent ist, werfe ich eine Exception. Jetzt kann ich in den Unit-Test reihenweise alle möglichen Funktionen mal aufrufen. Und sobald ich irgendwo eine Exception bekomme, weiß ich, da passt was nicht. Da gibt es immer einen Unit-Test pro Objekt. Und dann gibt es noch mal einen Unit-Test für OOP-Server selber, der die Unit-Tests der einzelnen Objekte aufruft. Das ist eigentlich recht schön. Dann kann ich nämlich, wenn ich dann Änderungen am Quelltext gemacht habe, die ein bisschen komplizierter waren, einfach sagen, mein Objekt.UnitTest. Im Hintergrund werden jetzt verschiedene Objekte erstellt, es wird mal die Suche aufgerufen, es wird die Indexseite aufgerufen und wenn in der ganzen Zeit keine einzige Exception auftritt, weiß ich, all UnitTests were successful. Dann zur Internationalisierung. Ganz einfach, es gibt diese Unterstrichfunktion, wie das auch bei anderen Implementierungen ist, wie bei GNU GetText. Unterstrichfunktion, der übergebe ich einen String und daraus wird dann entsprechend meine deutsche Zeichenkette. Kurz zur Vererbung. Also es gibt OOP Object, dasselbe ist eine abstrakte Klasse, sie sollte also nicht instanziert werden. Es gibt also keine wirkliche Instanz dieses Objekts, sondern man davon abgeleitet ist dieses Demo-Objekt und mit dem kann man dann arbeiten. Das OOP-Object hat die Basisfunktionalität und Demo-Object, das tut dann sozusagen das OOP-Object noch anmalen, tut noch kleine Funktionen hier und da hinzufügen, aber die eigentliche Basisfunktionalität ist ein OOP-Object. So, die Zukunft von dem Ganzen, bessere Implementierung von Zugriffsrechten. Im Moment kann sich ein Benutzer anmelden, dann braucht zwar ein Passwort, aber wer sich anmelden kann, kann dann auch alles machen. Das ist natürlich für größere Installationen nicht tragbar. Die Sache ist bloß, wenn man jetzt so eine große Änderung macht mit den Zugriffsrechten, dann denke ich mal, könnte man das direkt auch mit der neuen Zope-Version machen, mit Zope 3. Die ist aber derzeit noch im Alpha-Stadium. Deshalb warte ich ein bisschen, bis Zope 3 stabiler wird, um dann den OOP-Server direkt mit Zope 3 zu programmieren. Wie auch im vorhergehenden Vortrag schon angesprochen ist, ist Zope 2 eben über Jahre gewachsen, dadurch ist es schön stabil, aber es hat einfach ganz schöne Macken drin, die mit dem Zope 3 dann bereinigt werden. Deshalb warte ich da eben noch, bis die in dem Beta-Stadium sind, dass es dann lohnt, dort ist, diese Portierung lohnt. Dann Belastungstest, wir haben schon mal Belastungstest durchgeführt, natürlich, dass intern mit B-Trees gearbeitet wird, skaliert die Anwendung herrlich. Also die hat sich genauso verhalten, ob 10 Dokumente drin sind oder 10.000. Es war wirklich sehr schön zu sehen, wie diese B-Trees dann im Hintergrund diese Anwendung skalieren lassen. Gut, vielleicht könnte man noch diese typischen Groupware-Sachen hinzufügen, die in Mode sind, Terminverwaltung, E-Mail-Integration. Aber das möchte ich erstmal nicht machen. Und was natürlich auch noch schön ist, irgendein praktischer Einsatz beim Kunden. Bis jetzt ist das Ganze so entstanden, wir haben beim jetzigen Arbeitgeber mal damit angefangen mit so einer Sache. Das war von vornherein bloß als Prototyp gedacht. Da habe ich eben viel gelernt dabei, beziehungsweise wir. Dann ging es aber dort mit der Entwicklung nicht weiter und habe ich selber in der Freizeit angefangen, OOP-Server auch als freies Produkt zu erstellen. Und wenn jemand von Ihnen irgendwie Interesse dran hat, sowas mal einzusetzen, direkt in der Firma, als Auftrag, würde ich mich freuen, wenn Sie mich per E-Mail erreichen. Da könnte man ja vielleicht irgendwas machen. Gut, das war's soweit. Abschließend noch ein paar Links, eben Python.org, Taupe.org, OOP-Server bei SourceForge und noch andere Vorträge, die ich mal im Rahmen der Linux User Group Dresden gehalten habe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich mich freuen, wenn Sie noch ein paar Fragen stellen. Ja? Ja? Nee, also hier. Die Daten sind alle in dieser ZODB, sondern das ist die Objektdatenbank. Ja?
Ja. Jetzt hören mich vielleicht alle.
Ja.
Die ZODB ist eine einzelne Datei, ja, und du speicherst im Prinzip alle Dokumente, die du hochlädst auf den Server mit in dieser Datei.
Genau, ja.
Ich sage, ihr habt Lasttest durchgeführt, wenn dort 10.000 Dokumente sind. Wie weit pusht sich diese einzelne Datei auf?
Ja, die Datei ist so, die wird natürlich immer größer. Und es gibt auch andere ZODB-Backends. Also das File Storage wurde ja gerade angesprochen, ist eine Datei. Es gibt aber jetzt auch andere Möglichkeiten. Also man könnte die einzelnen Pickles, diese serialisierten Python-Objekte in einer relationalen Datenbank speichern. So von der Performance recht langsam. Oder der Trend ist jetzt zum Directory Storage, dass pro Pickle eine Datei existiert. Und dann habe ich nicht nur eine große Datei, sondern ein ganzes Verzeichnis. Das lässt sich dann auch viel besser handeln, auch für Backup-Mechanismen oder ähnliches.
Eben, wollte ich gerade ansprechen, weil in dieser Situation bin ich nämlich gerade auf diesen Nachteil gestoßen.
Ja.
Wir haben SURP im Einsatz und haben eine große Datenbank als einzelnes File und jeden Abend wird dieses komplette File im Backup-System abgezogen, weil sich da irgendwas geändert hat. Und das ist...
Also könnten Sie sich ja mal Directory Storage anschauen. Ist jetzt die 1.0 rausgekommen, also müsste verwendbar sein. Also der Programmierer, ich glaube, Toby Dickens macht das, der ist recht fähig. Also das ist eine spannende Sache, weil dann ist es wirklich verdammt skalierbar. Ja?
Ich werde ein paar Sachen dabei vermeiden, was die Skalierbarkeit angeht. Relationale Datenbank wird häufig ein Oracle Backend benutzt, was von der SOAP Corporation verfügbar ist. Und das ist auch schnell genug, das wird hauptsächlich eingesetzt, weil dort kann man verschiedene Optionen hinterlegen, dass die Datenbank nicht zu weit anwächst und man kann den Backup-Mechanismus vom Oracle benutzen, also die Verteilung und so weiter. Das solltet ihr vielleicht überlegen. Ansonsten macht euch nicht so viel Gedanken darum, dass die zu groß wird oder so. Das File Storage reicht aus, um 4-5 GB große Dateien zu verwalten.
Wenn jetzt gerade angesprochen wird, fällt mir noch was ein. Also normalerweise hat man das Problem, dass die Datei bis 2 GB groß werden kann unter normalen Windows-Python oder auch unter Unix ist es glaube ich genauso. Aber mit entsprechender Option für große Dateien ist eigentlich kein Problem. Da kann die Datei auch 5, 6 GB groß werden. Ja, Fragen? Fragt? Ja, klar.
Angesprochen hast. Also normale Benutzer, die auf der Seite Editoren sind, die dürfen eigentlich keine Skripte schreiben. Also das ist nicht möglich. Das wäre bloß nochmal ganz kurz vielleicht anzumerken, weil das eine sehr kritische Funktion wäre, die ich nicht sehen wollen würde.
Ja gut, war jetzt bloß ein Vergleich, weil ich habe per E-Mail eine Frage bekommen, eben wie ist der Vergleich? Und da ich CMF nicht richtig, ich habe es mir angeschaut und habe es eben dann nicht handeln können, wie es funktioniert und habe mich dann lieber mit der eigenen Top-Funktionalität beschäftigt. Da kann sein, dass es das nicht ganz exakt war, wie ich es dargestellt habe. Ja?
Die Lösung, die du dir selbst vorgestellt hast, läuft so.
Ja?
Ist natürlich recht knapp gemessen. Also sehr knapp von dem, was man richtig braucht als Leute. Ist das jetzt da auch so?
Ja. Das ist jetzt hier bloß bei diesem Demo-Objekt so ganz einfach. Weil im Moment gibt es auch gar keine States, es ist immer das Gleiche. Aber die eigentliche Sache ist eben, dass man dieses GetActions, diese Methode hat. Und in dieser GetActions-Methode kann man eben das alles machen, was man in Python machen kann. Entsprechend im Status, vielleicht noch von anderen, von Uhrzeit entsprechend abhängig, Funktionen zur Verfügung stellen. Das sicherlich, genau. Also deshalb eben auch mein Appell. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man eben jetzt, das ist noch nicht fertig, klar.
So
ja. Das ist klar, ja. Das ist ja auch hier, wie gesagt, also es sind paar hundert Quelltextzeilen insgesamt, aber ich denke mal, so für kleine Unternehmen, 20, 30, 40, 50 Mann kann man damit schöne Systeme und schöne Workflow-Systeme hinterlegen. Und der Vorteil ist eigentlich, dass das eben erweiterbar ist. Also, wie Sie sagen, es fehlt recht viel, aber was fehlt? Weil eine Firma sagt, das fehlt, die andere Firma sagt, das fehlt. Dann hat man hier so einen gemeinsamen Baustein Und dann kann man mit der Firma zusammen feststellen, was fehlt. Aha, das und das. Na klar, diese Workflows brauchen sie. Und das dann gemeinsam zu implementieren. Ja. Ja, genau, nee, das ist ja auch bei mir genauso implementiert. Also man hat die Funktion getActions und in dieser Funktion hinterlege ich dann zum Beispiel if Uhrzeit Vormittag, dann sind die Actions möglich. If Uhrzeit Nachmittag und Besitzer gleich Herr Meier, dann ist das und das möglich. Klar, eben, weil ich nicht weiß, was die Firmen für Workflows wollen, deshalb ist es im Moment bloß so als leere Schnittstelle, die dann zu implementieren ist. Also, aber es ist ja alles da, ja. Ja, das ist, genau, also das Customizing kann man. Eine ganz pragmatische Lösung und hier als Business Word würde man dazu eben Customizing sagen. Das Customizing wäre jetzt dann eben festzustellen, welche Workflows sind nötig und sie dann entsprechend in dieser Funktion zu implementieren. Also die großen DMS-Systeme machen das ja nicht anders. Die haben ja auch ihre Funktionen, die heißt dann dort wahrscheinlich anders. Man macht das anders, vielleicht gibt es dann ein GUI-Tool, um das dann grafisch zusammenzubauen. Aber von den GUI-Tools halte ich nicht viel und man kann hier in der Programmiersprache Python, wenn man sich da ein bisschen auskennt, die komplexesten Workflows programmieren. Ja, gut. Wenn es weiter keine Fragen gibt, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke sehr.